Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Jana Münkel. Hallo. Manchmal bereut man Entscheidungen ja direkt, nachdem man die getroffen hat.
Ich glaube, es war ein Fehler, den fahren zu lassen.
Ja, da hast du recht.
Ich?
Ja.
Ja, ich darf nicht hin.
Ach, zu geldgierig.
Ja, das war eine Szene aus dem Kultwestern Deadlock von 1970. Und da geht es um viele Menschen in der Wüste und alle wollen eigentlich nur eins, das viel Geld für sich. Und dieser Film, der feiert 50. Geburtstag und wir sprechen in knapp 20 Minuten mit dem Regisseur Roland Klick. Ich habe Depressionen. Diesen Satz haben in letzter Zeit mehrere Prominente öffentlich und ziemlich laut gesagt, zum Beispiel der Komiker Kurt Krömer. Und heute macht die Schauspielerin Nora Tschirner öffentlich, dass auch sie unter Depressionen leidet. Und zwar im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Da hat sie ein ganz langes Interview gegeben. Wie eine diffuse Armee im schwarzen Nebel beschreibt sie zum Beispiel da ihr Gefühl. Und sie beschreibt auch die ganz große Scham, die sie hatte, bevor sie überhaupt sich selber eingestehen konnte, dass sie Hilfe braucht. Wir wollen jetzt der Frage nachgehen, ob es einen Grund hat, dass immer mehr Prominente ihre Erkrankung öffentlich machen. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Jana Hauschild gesprochen. Sie ist Journalistin und Psychologin. Hallo, Frau Hauschild.
Hallo.
Ja, Frau Hauschild, das ist ein sehr, sehr langes Interview, das heute erschienen ist. Da beschreibt die Schauspielerin Nora Tschirner sehr genau, wie sehr sie gelitten hat, wie viel Angst sie aber auch hatte davor, sich Hilfe zu suchen und wie erleichtert sie dann war, als sie es dann doch gemacht hat. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Das sind ja trotzdem auch sehr intime Details, die sie da preisgibt. Ist das ein guter Schritt, als prominente Person mit so einem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen?
Also ob das jetzt gut für ihre Karriere ist, das kann man immer nicht so abschätzen. Wir leben ja, wie sie auch selber in diesem Interview mehrmals sagt, in einer Leistungsgesellschaft, in der natürlich eine psychische Erkrankung eine große Schwäche darstellt für viele immer noch. Aber jetzt aus Sicht der Betroffenen, der Menschen, die auch diese gleiche Erkrankung mit ihr teilen, ist das natürlich ein großer Gewinn, dass sie da in die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, hier, ich habe das auch und mir ging es so und Folgendes hat mir geholfen. Und das ist ja das Signal nach außen. Erstens, es gibt diese Erkrankung. Zweitens, es gibt sie auch bei Menschen, von denen wir denken, die haben doch alles und denen muss es doch toll gehen. Und es gibt aber auch Wege, aus dieser Erkrankung wieder herauszukommen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Signal an alle Menschen da draußen, die das betrifft.
Und ich habe ja gerade schon erwähnt, Nora Tschirner ist da nicht die Einzige. Auch andere Prominente sprechen darüber, zum Beispiel der Komiker Kurt Krömer. Der hat das in seiner Sendung beim RBB getan. Und da hat er eine halbe Stunde mit seinem Kollegen Thorsten Sträter, der auch unter Depressionen leidet, genau darüber gesprochen. Und das klingt so.
Wir haben eine Sache gemeinsam. Und zwar haben wir beide... Ich habe heute schon den ganzen Tag Bauchschmerzen, weil ich habe ein bisschen Schiss darüber zu sprechen. Das ist das Thema Depression.
Wieso hast du Schiss darüber zu sprechen?
Also weil ich noch nie darüber öffentlich gesprochen habe. Und wir haben beide schwere Depressionen gehabt.
Ja.
Wenn jetzt immer mehr Prominente das öffentlich zum Thema machen, ist das dann noch ein größeres Signal an alle Betroffenen, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass unsere Gesellschaft anscheinend offener wird. Also dass Menschen, die doch in der Öffentlichkeit stehen und ein bestimmtes Standing dort haben und vielleicht gerade so wie Nora Tschirner und Kurt Krömer eigentlich für eine lustige Unterhaltungsbranche stehen, dass die trotzdem auch bereit sind zu sagen, ich habe eine ganz andere Seite, die ist völlig anders als die, die ihr bisher kennengelernt habt. Und die ist traurig und die hat große Probleme und die brauchte ganz viel Arbeit von mir. Und ich glaube, dass das ein großes Zeichen dafür ist, wie viel Offenheit inzwischen auch in diesen Branchen, wo eine bestimmte Rolle abgefordert wird von den Menschen, doch Einzug hält.
Und ich finde, man hat auch gerade in dieser Aussage von Kurt Krömer ganz gut gehört, wie schwer es ihm auch fällt, darüber öffentlich eben zu sprechen. Und oft fällt ja dieser Begriff Depression auch im Zusammenhang mit dem Begriff Tabuthema. Warum brechen jetzt aus Ihrer Sicht immer mehr Leute, auch bekannte Leute aus Kultur und Medien, dieses Tabu? Liegt das an der Corona-Pandemie?
Also den Zusammenhang würde ich vielleicht an erster Stelle noch nicht ziehen. Also dass es so eine Offenheit inzwischen dafür gibt, liegt sicherlich erstens daran, dass es generell in der Gesellschaft einfach mehr Offenheit dafür gibt, aber auch, dass doch sehr viele inzwischen sich getraut haben und dann halt andere, die damit noch zurückgehalten haben, da auch nicht mehr so eine Scheu haben und dann sagen, okay, also XY, Jim Carrey hat sich vor Jahren dazu geäußert und hat gesagt, er hat auch psychische Probleme. dann bin ich jetzt auch bereit, das zu sagen. Wenn so ein weltberühmter Schauspieler da zu seiner Problematik steht und zu seiner Erkrankung, warum soll ich das nicht auch tun? Also ich glaube, das ist so ein kleiner Ketteneffekt, der einfach entsteht und wo die, also die berühmten Persönlichkeiten merken ja trotzdem auch, was das für einen Einfluss auf sie und auch auf die Gesellschaft hat. Also erstmal für sie ist es eine Erleichterung, sagen zu können, ich bin nicht nur der Klassenclown hier, ich bin nicht nur eine Person, die irgendwie eine Rolle spielt, sondern ich bin auch ein Mensch und ich habe Probleme. Und dann ist es halt auch für die Gesellschaft ein wahnsinnig großer Dienst, wie gesagt, für die Betroffenen, die einfach hier jemanden kennenlernen, der das Gleiche durchlitten hat wie sie und damit offen umgeht.
Jetzt scheint es eben auch bei den Menschen da draußen während der Pandemie so zu sein, dass tatsächlich die Nachfrage nach Therapieplätzen jetzt seit Beginn der Corona-Krise deutlich steigt. Also bei Kindern ist die Nachfrage nach einem Therapieplatz um 60% gestiegen, bei Erwachsenen um 40%. Was würden Sie sagen, ist vielleicht trotzdem auch diese Pandemie so eine Situation, in der es Menschen dann leichter fällt, Nachhilfe zu fragen? Oder ist einfach die Pandemie eine Situation, in der mehr Menschen wirklich auch an Depressionen erkranken?
Also beides ist natürlich möglich. Es ist ja für viele eine Situation, in der sie in existenzielle Krisen fallen, also finanzieller Art, aber auch die Situation zu Hause, dass die einfach unerträglich wird, weil die Gemengelage einfach riesig ist und das sehr, sehr viele bedrückt. Und da vielleicht halt tatsächlich ein größerer Bedarf ist, dazu wird es sicherlich in den nächsten Jahren dann auch handfeste Statistiken mal geben. Ich kann mir aber auch vorstellen, wie Sie das angedeutet haben, dass die Menschen jetzt sehen, also diese Not von außen ist halt für alle sichtbar. Das heißt, es fällt vielleicht Menschen auch leichter zu sagen, die Not ist so groß, es sehen alle, dann steht mir vielleicht auch Hilfe jetzt zu. Also es verstehen, also dass sie davon ausgehen, dass die Menschen eher verstehen, dass sie sich jetzt Hilfe holen, weil es ist ja für alle sichtbar, was da gerade passiert und wie schwer das ist, durch diese Pandemie zu kommen. Und dass da einfach die Hemmschwelle ein bisschen gesenkt wird, sich tatsächlich Hilfe zu suchen.
Jana Hauschild war das, Psychologin und Journalistin, und wir haben über das Öffentlichmachen von Depressionen auch bei Prominenten gesprochen. Und wenn Sie selbst oder jemand im Umfeld Hilfe benötigen, es gibt die Telefonseelsorge und auf den Seiten der Deutschen Depressionshilfe finden Sie online viele Nummern und Hilfsangebote. Wenn ein Bankräuber einen Koffer mit Geld dabei hat, dann ist das ganz gut, zumindest für den Bankräuber, würde ich sagen. Und wenn der dann noch eine Maschinenpistole mit sich rumträgt, dann ist das nicht so überraschend. Aber wenn der Bankräuber dazu dann noch eine Kugel im Arm hat und mitten in einer sehr, sehr heißen Wüste rumirrt, dann ist das auch für den Bankräuber eher nicht mehr so optimal. Und genau so geht's Kit am Anfang des Films Deadlock. Der ist vor 50 Jahren rausgekommen, 1970 war das. Und anlässlich dieses Jubiläums gibt es eine Neuauflage des Westernfilms. Und der Film erscheint restauriert in 4K. Und anlässlich dieses 50. Geburtstags spreche ich jetzt mit dem Regisseur des Films, mit Roland Klick, der ist am Telefon. Hallo.
Hallo, hallo, hallo. Freue mich.
Schön, wir freuen uns auch. Herr Klick, zu Beginn dieses Films, ich würde gerne auch wirklich tatsächlich chronologisch mal einsteigen, da gibt es sehr, sehr viel Wüste aus allen Perspektiven. Und Sie haben gedreht in der Negev-Wüste an der Grenze von Israel zu Ägypten, kurz vorm Sechstagekrieg. Und Sie haben mal gesagt, dass diese Wüste, kurz danach. Ah, danke für die Korrektur, dann kurz danach. Und Sie haben aber mal gesagt, dass diese Wüste bei Ihnen tatsächlich zuallererst da war, also bevor der Plot dieses Films überhaupt dazu kam. Was hat denn diese Wüste bei Ihnen ausgelöst?
Die Wüste hat ausgelöst, ja, man hat diese Weite gespürt, auch diese Ewigkeit. Und dann habe ich dieses Camp da gefunden, dieses verfallene alte Camp. Und da habe ich mich dann hingesetzt ein paar Tage und einfach wollte ich einfach erstmal da sein. Und dann ist eigentlich die Idee zu dem Film dort entstanden. Ich habe gesehen, wie da jemand angetaumelt kommt mit einem Koffer mit Geld. Und dass die Geschichte entwickelt sich dann in der Wüste, wobei ich immer sage, das ist die Wüste, Negev-Wüste, aber es ist zugleich auch eine innere Wüste. Es ist auch ein, wie soll ich mal sagen, es ist die Welt, nicht? Der Film hat ja auch keinen historischen Bezug, sondern es spielt sich einfach ein menschliches Drama in der Welt ab.
Ja, und wenn Sie sagen menschliches Drama, es geht ja grob gesagt wirklich um sehr viel Geld in diesem Koffer und alle wollen an dieses Geld kommen und bringen sich die ganze Zeit fast und manchmal dann auch wirklich gegenseitig um. Und wenn zum Beispiel Sunshine, der Partner des Bankräubers, der da am Anfang rumtäumelt, wenn der ein bisschen ausrastet, dann klingt das so. Wir hören mal rein.
Ich will das Beste für euch, du, ich will das Beste, du, mein, du, mein, mein. Lass mich zum Mörder raus und Kinder!
Ja, ich glaube, wir haben einen Eindruck gekriegt, wenn ich jetzt sage, dieses Ballern, dieses Schreien, dieses tatsächlich sehr rohe Umgehen, wenn ich jetzt sage, das zeigt das Böse im Menschen in all der perversen Faszination, die das irgendwie auch hat, habe ich das dann gut auf den Punkt gebracht?
Absolut, aber es ist auch, in dem Film ist auch die Sehnsucht da, nicht? Da ist dieses seltsame Mädchen und da ist auch immer wieder ein Hauch von Ewigkeit und auch ein Jenseitsbezug. Und insofern ist eigentlich dieses Drama, das sich dann abspielt, auch das Drama, das sich in unserer Welt abspielt. Das ist eigentlich auch eine Metapher für das Leben schlechthin und auch für unsere Gesellschaft, ohne dass dieser Bezug ausgesprochen wird, ja?
Ja, und ich finde, dieser Film, der hat auch eine ganz interessante Tonebene, gerade dieses Wüstenartige. Wir hören mal ganz kurz rein. Ja, wir haben es gehört, dieses hohe, leise Flimmern und dann kommt fast diese psychedelische Ebene noch dazu. Sonst gibt es in dem Film aber eigentlich wenig Soundtrack. Man hat wirklich einfach diese Wüstentöne vor allem. Wie wichtig war Ihnen denn diese Tonebene beim Film?
Das ist richtig, ja. Diese Musik hat die Can gemacht. Die war damals sehr bekannt und auch sehr progressiv. Und ich hatte mir eigentlich eine mexikanische Musik vorgestellt, weil ich dachte, diese Wüste ist eigentlich irgendwo da in Central America. Und die Can haben das aber ganz anders gesehen. Und das hat mich auch sofort überzeugt, ja, weil man sieht, man hört wirklich die Sonne, das Flirren, wie Sie gesagt haben. Man hört auch die Maschinenpistolen in diesem Einsatz dieses Riffs. Und insofern ist das auch eine Vision. Ich finde, es ist eine Vision unserer Welt, der ganze Film eigentlich. Manche haben gesagt, es ist ein Western, psychedelischer Western. Andere haben gesagt, es ist ein Gangsterfilm. Andere haben sich an Lohn der Angst erinnert. Und ich finde es auch schön, wenn jeder, das ist wirklich ein Grundsatz, den ich in allen meinen Filmen anstrebe, dass ich dem Zuschauer die Botschaft nicht diktiere, sondern dass jeder darin eine andere Botschaft sieht und insofern auch sich selber sieht.
Und das heißt, Sie kleben da selber kein Label drauf. Trotzdem fand ich zum Beispiel, ich habe das schon auch irgendwie körperlich gespürt, so diese Brutalität. Also eine Szene, die bleibt wahrscheinlich vielen im Kopf, da ist Mario Adorf, der ja da diesen einen Minenaufseher spielt, der wird von dem Pickup gejagt und dann ganz schön brutal überfahren. Wie ging es Ihnen damals? Fanden Sie das auch brutal und vielleicht sogar schon ein bisschen sadistisch oder hatten Sie sogar Spaß dran?
Naja, wissen Sie, der Sunshine, der Junge fragt ja den Sunshine, macht es dir eigentlich Spaß, das arme Schwein noch zu quälen? Und der Sunshine, der Gangster, der Alte, sagt dann, ja, es macht mir Spaß. Und das ist ja auch in unserer Welt so, ja? In unserer Welt findet ja auch sehr viel Brutalität statt und Straßenkämpfe und Polizeieinsatz. Und irgendwo, wie gesagt, ich sage das immer wieder, der Film ist sowohl ein Gangsterfilm als auch ein Western, aber es gibt keine Pferde, sondern statt der Pferde gibt es den Lastwagen. Und da spielen sich halt die menschlichen Dramen ab, die man so kennt. Insgesamt ist es eigentlich ein menschliches Drama. Und es könnte sich genauso in Hamburg abspielen oder sonst wo. Es ist das menschliche Drama schlechthin, in allen seinen Aspekten, auch der Brutalität.
Dann eine letzte Frage. Wir gehen nämlich stark auf die Kulturnachrichten zu. Der restaurierte Film, der erscheint ja jetzt, und zwar in einer Box mit Begleitbuch auf Blu-ray. Und da habe ich mich gefragt, warum Blu-ray? Gibt es noch Menschen, die Blu-ray-Player besitzen?
Weiß ich nicht. Das hat die Filmgalerie der Frieda hat es beschlossen und ich füge mich dann, weil ich verstehe davon nicht so viel.
Also ganz pragmatisch. Die 50 Jahre Jubiläumsedition von Deadlock, die ist jetzt vorbestellbar. Wen es interessiert, die wird ab Mitte Mai geliefert und die Box mit Blu-ray und Begleitbuch, die kostet 69,99 Euro. Und ich habe mit dem Regisseur des Films, mit Roland Klick, gesprochen. Herr Klick, vielen Dank für das Gespräch.
Ich freue mich. Ich danke Ihnen auch sehr herzlich. Ja?
Tschüss. Tschüss. Und hier geht es jetzt weiter mit den Kulturnachrichten. Und
alles klar. Passt auch.
Susanne Balthasar.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar. Der Schriftsteller Walter Kaufmann ist im Alter von 97 Jahren in Berlin gestorben. Das teilten die Regisseure Karin Karper und Dirk Schuschis mit, die an einem Dokumentarfilm über sein Leben arbeiten. Kaufmann wurde 1924 als Sohn einer polnischen Jüdin in Berlin geboren. Mit 15 Jahren verließ er mit einem der letzten jüdischen Kindertransporte Nazi-Deutschland und gelangte nach Australien. Sein Romandebüt Stimmen im Sturm verarbeitete seine Kindheitserinnerungen. 2013 schrieb er seine Biografie. Seine Arbeitsweise beschrieb Walter Kaufmann selbst so.
Ich mache keine Notizen, habe kaum Tagebuch geführt. Und nachts, wenn ich allein bin, wenn ich meine Gedanken ruhen lassen kann und konzentriert an irgendeine vergangene Episode denke, tauchen diese Leute auf, über die ich dann am nächsten Tag schreibe. Manchmal stehe ich auf, mache ein, zwei Sätze Notizen, die Anfangssätze sind dann festgelegt und es spult sich ab, als wären die Leute vor meinen Augen.
Walter Kaufmann siedelte Mitte der 50er Jahre in die DDR über, behielt aber seinen australischen Pass. Rund 20 Bücher, Romane, Erzählungen und Reisereportagen sind bis zum Mauerfall von ihm erschienen. Gustavo Dudamel wird Chefdirigent an der Pariser Oper. Am 1. August folgt er auf den Schweizer Philipp Jordan. Der Venezuelaner Dudamel, der als Wunderkind am Dirigentenpult bezeichnet wird, bleibt zugleich Leiter der Philharmoniker in Los Angeles, an deren Spitze er seit über 10 Jahren steht. Zahlreiche internationale Kinderschutzexperten rufen Facebook-Chef Mark Zuckerberg dazu auf, seine Pläne für eine Instagram-Version für Kinder unter 13 Jahren aufzugeben. Eine solche Plattform würde die Angst von Kindern ausnutzen, etwas zu verpassen und sich an dem unstillbaren Wunsch nach Anerkennung durch Gleichaltrige bedienen, hieß es in einem offenen Brief. Was Kinder heute aber wirklich bräuchten, sei Zeit zum Spielen, Lernen und sich sozialisieren, ohne digitale Geräte. Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören unter anderem Kinderschutzorganisationen aus den USA, Kanada, Afrika oder Australien. Nach 4 Jahren wurde der türkische Journalist Ahmet Altan gestern aus der Haft entlassen. Erst am Dienstag hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Türkei wegen der Inhaftierung Altans aus politischen Gründen verurteilt. Dass das Urteil Einfluss auf die Entlassung Altans gehabt habe, glaubt der Writers in Prison Beauftragte beim PEN, Ralf Nestmeier, nicht. In unserem Programm sagte er dazu:
Diese Freilassung, ich meine, ich deute es als ein Signal von Erdogan, der sich ja Europa und den USA annähern will, sozusagen so ein Goodwill-Zeichen. Und deswegen wurde er ganz sicherlich freigelassen und nicht wegen dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, weil diese Urteile haben den Herrn Erdogan bisher auch nicht groß interessiert. Und so denke ich, dass der Versuch dahinter steckt in einer politischen Annäherung an den Westen.
In einem Leipziger Plattenbau ist die seltene Alpenfledermaus entdeckt worden. Es handelt sich um den ersten Nachweis in Deutschland seit 70 Jahren, wie das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden mitteilte. Seit 1951 galt die Alpenfledermaus in Deutschland als ausgestorben. Die Leipziger Kolonie hat sich in den Spalten unsanierter Plattenbauten angesiedelt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Jana Münkel. Hi. Die Foto-App Instagram, die ist ja so eine gute Momente-Maschine. Bei mir muss ich sagen, ist die aber immer öfter auch so eine schlechte Laune-Maschine, weil ich dann immer dazu tendiere, mich zu vergleichen und mich danach irgendwie schlecht fühle, weil ich denke, mein Leben ist so langweilig. Die Politik hat dieses Tool aber auch entdeckt, und zwar jetzt ganz speziell die potenziellen KanzlerkandidatInnen der Grünen. Und wie die Instagram nutzen, das klären wir gleich. Und mein Tipp: Es ist vielleicht so eine Art Hoffnung auf gute Umfragewerte-Maschine. Die Demokratie ins Museum verfrachten, das klingt für mich erstmal nicht so erstrebenswert. Klingt dann irgendwie so, als ob die Demokratie verloren gegangen wäre oder so. Aber genau diese Irritation, die ist gewollt beim neuen Demokratiemuseum, das heute online öffnet und morgen auch sogar real. Und zwar in der Berliner Neuen Gesellschaft für bildende Kunst. Und Gerd Brendel, der hat die Ausstellung vorab schon für uns besucht.
Diese Angst, dass irgendwann mal die Demokratie verschwinden könnte, Diese Angst stand Pate bei der Idee eines Museums der Demokratie, wie sie der gebürtige Chilene und Wahlberliner Teobaldo Lagos Prella und seine Mitkuratorinnen in den letzten Monaten entwickelten. Monate, in denen Menschen überall in Lateinamerika auf die Straße gehen.
In der chilenischen Hauptstadt Santiago ist es erneut zu Protesten gegen die Regierung gekommen.
Kolumbien, massive Unzufriedenheit bringt landesweit Hunderttausende auf die Straße.
Paulo, Rio de Janeiro gingen Tausende
ganz
auf die Straße.
Ganz Lateinamerika erwacht. Es ist unser politischer Frühling.
Demokratischer Frühling oder trotziges Lebenszeichen einer bedrohten Lebensart, die ins Museum gehört?
Wo man über Demokratie spricht, als ob es sich um eine gefährdete Art handeln würde, wie in einem Naturgeschichtsmuseum. Oder im historischen oder archäologischen Museum, wenn man sich über Praktiken der Vergangenheit informiert.
Es sind die Praktiken der jüngsten Vergangenheit aus Lateinamerika, die die Ausstellung im Berliner NGBK zeigt. In der Mitte des Saals steht eine Bretterbude, ein typischer Kiosk, wie er überall in den südamerikanischen Großstädten zu finden ist. Quasi die moderne Übersetzung der griechischen Agora, wo Privater auf öffentlichen Raum trifft, wo Neuigkeiten getauscht und Verabredungen getroffen werden. Hier im Berliner Ausstellungskiosk liegen Zeitungen aus und Postkarten. Aber statt Sehenswürdigkeiten zeigen die Motive von Dulce, Pinzón, Superheldinnen und Helden im ganz und gar nicht heroischen Alltag. Es sind Arbeitsmigrantinnen in New York aus Pinzons mexikanischer Heimat, Superwoman im Waschsalon, Superman als Pizzabote und Robin auf dem Times Square vor einem Sexshop. Auf der Rückseite stehen die Namen und der Job. Robin heißt in Wahrheit Ernesto, arbeitet als Stricher und schickt keine Postkarten, sondern jede Woche $200 nach Hause. Echte Demokratie ohne soziale Gerechtigkeit bleibt ein leeres Versprechen. Diese Aussage zieht sich als roter Faden durch die ganze Ausstellung. Auslöser der monatelangen Proteste in Chile war 2019 die geplante Fahrpreiserhöhung für die Metro in der Hauptstadt Santiago. Bald forderten die Demonstrierenden bezahlbare Bildung und Gesundheitsversorgung. Mitten unter ihnen das Frauenkollektiv Yeguada Latinoamericana, der Künstlerin Cheryl Linette, zu Deutsch lateinamerikanische Stutenherde. Die Mitglieder des Kollektivs treten in roten Kirchenchortalaren auf. Ihr Gesang erinnert an die Heilsarmee oder die Zeugen Jehovas, bis sie ihre Roben lüften und den Pferdeschweif vor dem entblößten Hinterteil zeigen. Echte Demokratie bleibt auch ein leeres Versprechen, solange Frauen zu Sexobjekten degradiert werden. In der Ausstellung zeigt ein lebensgroßes Foto diesen letzten Moment einer Demo-Performance von Cheryl Linette. Protest mit den Mitteln der Kunst und alternative Geschichtserzählung werden hier präsentiert.
Also die Idee, dass man in diesem Museum die Zukunft sehen kann.
Was, wenn zum Beispiel die Fundamente der Demokratie in Flammen aufgingen? Wie zum Beispiel das Museum in Panama-Stadt mit der Unabhängigkeitserklärung des mittelamerikanischen Staates. Den realen Brand hat Gustavo Artigas mit Pyrotechnik vor Ort nachgestellt. Auf einem Video ist die Aktion dokumentiert, von der immer größer werdenden Menschenmenge vor dem rauchenden Gebäude bis hin zum gefakten Feuerwehreinsatz. Die geplante Zerstörung symbolträchtiger Demokratieorte als Endpunkt einer Entwicklung, die nicht nur in Lateinamerika schon längst begonnen hat.
Was wir jetzt zeigen, ist eine Welt, die vielleicht in einem dystopischen, zukünftigen Szenario stattfinden könnte, in einem schlecht gelaunten Sci-Fi-Roman. Also, dass die Demokratie tatsächlich in einem Moment nicht mehr existiert.
In der Ausstellung wird nur das lateinamerikanische Kapitel erzählt. Die brennenden Freiheitsmonumente und Parlamente in anderen Gegenden der Welt muss man sich dazu denken. Das universelle Versprechen im Titel »Museum der Demokratie« wird nicht erfüllt und es wird auch nicht ironisch gebrochen. Man fragt sich, was kommt nach dem Demokratiemuseum? Der Demokratie-Zoo? wo sich vom Aussterben bedrohte Demokratiearten paaren, um irgendwann später hoffentlich wieder in die freie Wildbahn entlassen zu werden.
Gerd Brendel über das Museo de la Democracia. Und die Ausstellung finden Sie online noch bis zum 13.06. Und je nach Inzidenz gibt es sogar termingebundene Tickets für einen wirklichen Besuch in Berlin. Annalena oder Robert? Diese Frage, die wird am Montag geklärt. Da wollen die Grünen nämlich bekannt geben, wer von den beiden Kanzlerkandidatinnen oder Kanzlerkandidat wird. Und Robert Habeck, der lag in den Umfragen lange vorne und das hat sich jetzt gerade gedreht. 24% der Befragten sprechen sich für Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin aus und 22% für Robert Habeck. Das zeigt der aktuelle ARD-Deutschland-Trend. Und so richtig Haustürwahlkampf ist in diesen Pandemiezeiten ja nicht wirklich möglich. Und deshalb ist das, was die PolitikerInnen online von sich zeigen, noch wichtiger als vorher schon. Und wir wollen einen Teil dieser Online-Präsenz jetzt mal hier in der Sendung analysieren. Und das möchte ich gemeinsam mit der Kulturwissenschaftlerin und Kostümbildnerin Freya Herrmann vom Podcast Fashion the Gays machen. Hallo.
Hallo.
Ja, welche Rolle spielt Instagram denn für die beiden in ihrer Rolle als PolitikerInnen? Sie haben sich ja jetzt den Habeck- und Baerbock-Account mal genauer zu Gemüte geführt.
Ja, Instagram ist sehr wichtig für diese Politiker, denn dort werden vor allem die Menschen zwischen 20 und 40 angesprochen, die ja eine extrem wichtige Wählerinnenschaft darstellen. Und Habeck und Baerbock nutzen darum ihre Profile auch extrem, und zwar auf zwei verschiedene Arten. Zum einen, um natürlich politische Inhalte zu verbreiten, zu kommunizieren, und zum anderen auch, um als Privatpersonen sichtbar zu werden, hinter oder neben der Rolle des Politikers, der PolitikerInnen. Und diese beiden Inszenierungsmodi werden auf ganz unterschiedliche Art und Weise umgesetzt. Zum einen auf der einen Seite durch Hochglanzbilder, die dann häufig mit Zitaten unterlegt sind, die leicht sharebar sind für die Userinnen. Und zum anderen auch durch eine Inszenierung als Privatperson mit einer gewissen Körnigkeit. Da sehen wir dann Bilder in Schnappschussästhetik, die auch als authentisch inszeniert sind. Und beide nutzen auch ihre Profile unterschiedlich.
Und was sind das dann für Unterschiede? Haben Sie da ein paar Beispiele?
Ja, das sieht man ganz gut an dem letzten Post, den die beiden jeweils abgesetzt haben. Das war nämlich bei Habeck ein Schnappschuss von verschneiten Osterglocken im Garten, versehen mit einem Ostergruß, der auf eine witzige Art und Weise auf das verrückte Corona-Jahr anspielt. Und bei Annalena Baerbock hingegen war es ein sogenanntes Sharepic, also ein halbtotales Porträt, das mit einem Zitat unterlegt ist zum Thema Kinderrechte und das also die Userin zum Teilen der Message einladen soll. Wir haben also auf der einen Seite eine Inszenierung von Authentizität, von Nähe, von Lockerheit und auf der anderen Seite eine ganz, wenn man so möchte, klassische Berufspolitikerin-Inszenierung, wie Baerbock sie auch abseits von Instagram vermittelt. Und interessant finde ich daran, dass beide eigentlich mit gesellschaftlichen Gender-Erwartungen brechen, weil während Habeck mit seiner Insta-Inszenierung eigentlich ein kämpferisches oder toxisches Männlichkeitsbild konterkariert, er postet zum Beispiel Pferdebilder, hat Baerbock ja eine ganz glatt professionelle Inszenierung, die eigentlich Inhalte fokussiert.
Ja, spannend. Ja, mit dieser lockeren Inszenierung, mit diesen Pferdebildern hat Habeck ja auch mal ziemlich einen Spott auf sich gezogen, als er da so ein Pferdebild gepostet hat. Da haben viele andere Politikerinnen sich ziemlich lustig gemacht. Wenn man sich jetzt aber diese beiden Kanäle anschaut, wird da das Potenzial von Social Media, also ganz konkret jetzt von Instagram, ausgenutzt? Also werden da diesem, ich nenne es mal echten Leben, werden dem neue Aspekte online hinzugefügt? Also klappt es?
Ich denke, bei Baerbock kommt eigentlich Instagram eher die Funktion einer Art Website nach. Bei Robert Habeck hingegen ist es so, dass man auch andere Einblicke bekommt, also eine Inszenierung von Privatheit. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gut an die Aufnahme von Habeck beim Haareschneiden, als aufgrund von Corona der Friseurbesuch nicht länger möglich war. Und ich glaube, auch diese Inszenierung von Authentizität und Nahbarkeit wird als sehr charismatisch wahrgenommen und darin begründet sich, denke ich, auch sein Momentum des vergangenen Jahres. Und das Versprechen, hier auf Instagram eine andere Seite des Politikers kennenzulernen, wird also eingelöst.
Ja, und Robert Habeck hat sich ja, das klang ja gerade schon an, Anfang 2019 von Twitter zurückgezogen, auch von Facebook. Und jetzt ist Instagram umso mehr diese Inszenierungs-App, um dieses Momentum vielleicht zu nutzen. Welches Potenzial sehen Politikerinnen und Politiker denn allgemein in dieser Plattform?
Interessant finde ich dazu, was Habeck in seinem allerersten Instagram-Post geschrieben hat. Er schreibt nämlich, ab jetzt ist das mein Instagram-Account für die Fälle, wo Bilder mehr sagen als Worte. Und hier könnte man ja argumentieren, dass Bilder erstmal viel missverständlicher sind als das geschriebene Wort. Sie können ja viel freier interpretiert werden. Und trotzdem besteht, glaube ich, darin genau das Potenzial dieses visuellen Mediums. Denn es erlaubt, politische Inhalte durch Bilder ästhetisch erfahrbar zu machen. Und Habeck spricht also genau diese emotionale Ebene auch an. Während Baerbock natürlich eine weniger angreifbare Strategie wählt, die ihre Souveränität in den Vordergrund stellt. Das ist natürlich sehr verständlich, weil vor allem Frauen auf Instagram viel mehr feindlichen Angriffen von rechts zum Beispiel ausgesetzt sind.
Freier Hermann über die Art, wie sich die grünen SpitzenpolitikerInnen auf Instagram inszenieren. Und ob das, was wir jetzt besprochen haben, auch in anderen Medien zutrifft, das können wir auch am Montag mal testen. Denn die Person, die bei den Grünen das Rennen gemacht hat, das wissen wir dann am Montag, die wird ein erstes Interview am Montagabend geben. Und zwar um 20.15 Uhr auf Pro7. Danke, Freier Hermann, für das Gespräch.
Gerne.